zwischen Parkanlagen, Grünflächen und Spielplätze pflegen sowie die Sportanlage Runk instand halten. Regierungskommissärin Marjaki und Bürgermeister Drettl unterzeichneten eine Vereinbarung, die diese Arbeiten regelt. Landesforstbedienstete haben in Eppan einen Vogelräuber gestellt. Der Mann aus Lucca hatte gestern früh 14 Jungvögel, vor allem Drosseln, gefangen. Sie werden in der Jagd auf Singvögel eingesetzt. Der Mann wurde angezeigt, die Vögel wurden befreit. Das Wetter. Morgen nach Hochnebelfeldern teilweise sonnig bei 25 bis 30 Grad. Im Tagesverlauf einige teils heftige Gewitter. Am Wochenende wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Gewittern an den Nachmittagen. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Peter Malfateiner.
Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale. Im oberen Finchgau auf der Staatsstraße zwischen Spundinig und Schluderns wird gearbeitet. Zurzeit staut es sich in beiden Richtungen. Die Landesstraße zwischen Unterrhein und Anderen ist wegen Arbeiten gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Schnellstraße Meran-Bozen. Gute Fahrt!
Unser Land. Kultur und Natur in Südtirol. Mit Heike Genett.
Grüß Gott bei Unser Land. Hoffentlich haben Sie eine schöne Sommerzeit und können hin und wieder auch ein paar freie Tage genießen. Südtirol hat ja so vieles zu bieten und man kann bei Ausflügen und Wanderungen auch im eigenen Land immer wieder etwas Neues entdecken. Kultur und Natur lassen sich meistens wunderbar verbinden. Mir persönlich geht es letzthin so, dass mir immer wieder der heilige Christophorus ins Auge sticht. Er ist ja auch wirklich an den Außenfassaden sehr vieler Kirchen überlebensgroß dargestellt. Man kann ihn fast gar nicht übersehen. Wo die Christophorus-Fresken gut erhalten sind, sieht man, dass die Abbildung des Heiligen meistens sehr detailreich ist. Und weil am 24. Juli, also diesen Sonntag, der Gedenktag des heiligen Christophorus ansteht, wollen wir uns heute diese beliebte und weit verbreitete Heiligenfigur etwas genauer anschauen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Name Christophorus bedeutet wörtlich übersetzt Christusträger. Wie das zu verstehen ist, das werden wir noch hören. Vor der Taufe hieß Christophorus aber anders, nämlich Probus oder Reprobus. Seine historische Existenz gilt als gesichert, denn bereits um 450 nach Christus ist ihm eine Kirche in Chalkedon geweiht worden, heute ein Stadtteil von Istanbul. Trotzdem ranken sich um das Leben des heiligen Christophorus viele Legenden. Nach der östlichen Legende soll er ein hundsköpfiges, menschenfressendes Ungeheuer gewesen sein, das erst durch die Taufe die Sprache erlernte und den Namen Christophorus erhielt. Er wurde zunächst Soldat und zog dann als Missionar durch Lykien in der heutigen Türkei, bis er dort als Märtyrer hingerichtet wurde. Das war vermutlich um 250 nach Christus. Die Kirche nun hat immer die Frage beschäftigt, ob diese hundsköpfigen Wesen und anderen Monster der göttlichen Gnade teilhaft werden und ob ihre Seelen gerettet werden können. Ja, ob sie überhaupt eine Seele hätten, erklärt Volkskundler Siegfried der Rachewilz.
Christophorus war sozusagen ein Argument dafür, der hundsköpfige Christophorus, der endlichen Gnade Gottes, der eben auch diese Kreaturen am Rande der Menschheit mit eingeschlossen hat. Und so findet man heute noch im russisch-orthodoxen, griechisch-orthodoxen Raum Ikonen, die den Christophorus als Hundsköpfigen darstellen.
Bei uns hingegen hat sich Christophorus nicht als hundsköpfiger Dämon durchgesetzt, sondern in anderer Form. Und da haben wir jetzt den zweiten Legendenkomplex, die Legenda Aurea. Wann und wo ist die entstanden und wie wird uns da der heilige Christophorus überliefert?
Ja, also um 1263 hat der Bischof von Genua, Jacobus de Voragine, die Legenda Aurea, die goldene Legende, niedergeschrieben. Das ist eine Zusammenfassung der Vitae von vielen, vielen Heiligen. Er hat hier natürlich auf mündliche Überlieferungen zurückgegriffen und die Legenden und Geschichten über den heiligen Christophorus sind sicherlich über die byzantinischen Pilgerwege vom Orient in den Norden dann hinaufgekommen. Und hier wird erstmals festgehalten die Geschichte von Christophorus, der eigentlich Ophorus bzw. Reprobus hieß, ein Riese war und der bedacht war oder der einfach dem mächtigsten König dienen wollte. Das ist wiederum ein altes Sagenmotiv, das wir dann auch bei Parsifal im Spielmannslied finden. Und dieses Sagenmotiv ist dann noch ausgeschmückt eben mit dem Rest der Legende.
Also dieser Ophorus oder Reprobus war also auf der Suche nach dem mächtigsten Herrn. Und in dreimaligem Probieren oder Versuchen kommt er schließlich auf ihn. Vielleicht können Sie uns jetzt diese Legende, die ja sehr wesentlich ist dann für die Darstellung und für die Ikonografie des heiligen Christophorus, kurz nacherzählen.
Ja, so wie der Starkwölfel in der alpenländischen Sage zieht eben auch Ophorus hinaus. Er hat gehört, es gibt diesen mächtigen König, der mächtigste aller Könige sei, tritt in seinen Dienst, merkt aber bald, dass jedes Mal, wenn der Teufel genannt wird, da bekreuzigt sich dieser König und hat offensichtlich Angst vor dem Teufel. Also sagt sich Christophorus, der Teufel muss mächtiger sein, stärker sein als du. Ich stelle mich in den Dienst des Teufels. Und wie das so ist, also wenn man den Teufel sucht, so findet man ihn auch. Er begegnet eben einer Schar Ritter, die da plündernd Dörfer ausrauben, schließt sich denen an. Der Ritter ergibt sich als Teufel zu erkennen. Und so geht es eine Weile und der Christophorus mordet und plündert da fröhlich mit, bis er merkt, dass der Teufel jedes Mal, wenn sie zu einem Kreuzweg kommen, dass er da einen großen Umweg darum macht, nicht? Also er fürchtet sich vor dem Kreuz. Und Reprobus, Christophorus, ist nicht dumm, merkt also, der Teufel hat auch Angst vor jemandem und es muss jemand sein, dessen Symbol das Kreuz ist. Also zieht er von dannen und sucht eben nach diesem Menschen, nach diesem Wesen und kommt dann nach langer Zeit zu einem großen Fluss, an dessen Ufer ein Einsiedler lebt und fragt nach dem, wer ist es, der das Kreuz trägt, dessen Symbol das Kreuz ist. Und er sagt ihm, ja, das ist Christus. Wie finde ich Christus? Ja, du musst fasten. Ophorus sagt, also fasten, das liegt mir nicht, ich bin ein Riese, also das ist nicht mein Ding. Ja, also du musst beten. Beten, ja, das kann ich auch nicht, das habe ich nicht gelernt. Ich bin ein Mann der Tat. Gut, sagt ihm also der Einsiedler, dann gibt es nur einen Weg. Da drüben gibt es eben diesen großen Fluss und viele Menschen sterben, wenn sie versuchen, diesen Fluss zu überqueren. Geh du dorthin und statt eines Fährmanns trag du die Menschen über diesen Fluss. Du bist ja immerhin 13 Ellen lang, das ist über 10 Meter. Also du hast die Kraft, das zu tun. Das gefällt dem Christophorus und er beginnt diesen Dienst und verrichtet ihn auch über viele Jahre. Und in einer Nacht, einer stürmischen Nacht, hört er eine kindliche Stimme, die ihn ruft, und er geht einmal hinaus. Das wiederholt sich dreimal, weil er sieht nichts in der Nacht und entdeckt erst später, dass da ein ganz kleines Kind im Röhricht nach ihm ruft und ihn bittet, ich muss heute noch über diesen Fluss überqueren, trag mich hinüber. Christophorus natürlich hebt das Kind auf die Schulter und beginnt den Fluss zu überqueren. Und das Kind wird schwerer und schwerer, wiegt wie Blei. Irgendwann einmal kommt es dem Christophorus vor, jetzt schafft er das gar nicht mehr. In manchen Versionen tauft ihn dann Christus, indem er ihn unter das Wasser schiebt. Und wie er dann jedenfalls auf die andere Seite mit großer Mühe gelangt, dann sagt er dem Kind, also Kind, ich hatte den Eindruck, ich hätte die ganze Welt auf den Schultern. Und das Kind sagt ihm natürlich, ich bin Christus und du hast nicht nur mich hinübergetragen, sondern du hast jenen hinübergetragen, der die Welt erschaffen hat. Und zum Zeichen, dass ich hier die Wahrheit spreche, nimm diesen Stab, er hatte einen großen Holzstab bei sich, steck ihn in den Sand und er wird blühen und Früchte tragen. Und in der Tat, er tut es und daraus entsteht eine Palme mit Datteln und mit diesen Datteln wird er dann später auch Menschen ernähren. Also das ist dann die Fortsetzung dieser Legende. Und seit diesem Zeitpunkt an wird Christophorus einer der größten Missionare Christi.
Wir haben vorhin in Kurzform die Legende des heiligen Christophorus aus der Legenda Aurea aus dem 13. Jahrhundert gehört. Darin wurde also Ophorus, der heidnische Riese aus Lykien in Kleinasien, zum Christophorus, zum Christusträger. Er hat ja das kleine Kind, hinter dem sich niemand anderer als Christus verbarg, durch den gefährlichen Fluss getragen. Der Name Christophorus war aber ursprünglich ganz allgemein ein Ehrentitel für Märtyrer und hat sich dann später zu einem eigenen Namen verselbstständigt. Dieser bedeutet ganz einfach der, der Christus im Herzen trägt. In diesem Zusammenhang möchten wir auf eine sehr interessante Christophorus-Darstellung aus Südtirol verweisen, nämlich jene in St. Johann in Taufers im Münstertal. Das Fresko, wahrscheinlich das älteste Christophorus-Bildnis Tirols, ist Anfang des 13. Jahrhunderts, also noch vor der Legenda Aurea entstanden. Das zeigt sich daran, dass hier Christophorus nicht durch einen Fluss watet, erklärt Siegfried de Rachewilz, Volkskundler und Burgherr auf der Brunnenburg.
Das Wesentliche, Christus erscheint zwar im ersten Moment als Kind, weil er natürlich klein ist, aber wenn man genauer hinsieht, sieht man, dass er einen Bart trägt. Also das ist ein erwachsener Christus, den Christophorus hier im Arm trägt. Und so sind alle diese Darstellungen, wenn man eine solche Darstellung sieht, dann weiß man, dass sie eigentlich vor der Legende Aura, vor der goldenen Legende entstanden ist, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war diese Legende dort noch nicht bekannt. Ansonsten danach, unter Einfluss der goldenen Legende, wird dann Christophorus meistens als Edelmann, jedenfalls als Riese dargestellt, meistens in einer schwungvollen Bewegung, die auch hindeuten soll, das Gewicht des kleinen Kindes auf seiner Schulter. Manchmal frontal auch wieder dargestellt, aber eben immer im Wasser, wie zum Beispiel Meran, aber entlang der zahlreichen Christophorus-Darstellungen im Eisacktal und im Pustertal. Da gibt es fast keine Kirche, die nicht auch einen Christophorus hat. Sehr schöne sind in Weitental, in Meranzen, in Pfunders, in Albions. Simon von Teisten hat zahlreiche Christophorus-Darstellungen gemalt. Also da wird er eben durch das Wasser watend, schreitend mit seinem blühenden Stab und meistens auch mit einem großen Beutel, aus dem häufig ein Wecken, ein Brot herausragt. Manchmal sieht man ihn auch mit einem Knoblauchkranz oder er hat Knoblauch in dieser Tasche. Und Teil der Darstellung ist dann eben auch der Einsiedler, der ja in der Legende ihm sozusagen den Rat gibt, überhaupt dieses Amt zu übernehmen. Und dann tummeln sich im Wasser alle möglichen Fabelwesen.
Gerade bei uns in Südtirol finden wir sehr viele Christophorus-Darstellungen an Außenwänden von Kirchen. Warum denn dort, Herr der Rachewilz, und wo wird er sonst noch dargestellt?
Also man muss davon ausgehen, dass Christophorus einer der populärsten Heiligen überhaupt des Mittelalters war. Und der Grund dafür, er beschützte die Menschen vor einem jähen, vor einem unvorbereiteten Tod. Nun ist es so, dass eine Alpenüberquerung, dass das Reisen in den Alpen ja immer schon sehr gefährlich war. Man konnte Steinschlag, es gab wilde Tiere, plötzlicher Schneeeinfall, Räuber, alles Mögliche. Und der mittelalterliche Mensch fürchtete sich sehr vor einem unvorbereiteten Tod, denn das hieß, für ewig dann in der Hölle zu schmoren. Man hat daher immer für eine bona mors, für einen guten Tod gebetet. Und Christophorus war gewissermaßen eine Art Garantie, wenn man glaubte, und in vielen Sprüchen, die auf solchen Fresken auch zu lesen sind, heißt es, wenn du heute Christophorus sehen wirst, dann wirst du nicht eines schlechten Todes sterben. Also was ist ein guter Tod? Ein guter Tod war ein Tod im Kreise der Familie, der Freunde, wo man allen vergeben konnte und bereuen konnte, also Zeit hatte gewissermaßen, sich vorzubereiten. Und das ist der Grund, warum dann Christophorus aus den Außenfassaden der Kirchen als riesiges Fresko angebracht wurde. Das hatte den Vorteil, dass man auch vom Weiten einen Blick zu diesem Heiligen werfen konnte, ein kleines Gebet auch aussprechen konnte und daher unter seinen Schutz kommen konnte.
Wo befinden sich folgedessen vor allem diese Christophorus-Darstellungen bei uns in Südtirol, also an welchen Routen?
Ja, überall dort, wo ein Weg vorbeiging. Und das ist manchmal recht nützlich, denn heute gehen die Straßen meinetwegen ganz anders. Und wenn man eben diese Christophorus-Darstellungen sieht, dann weiß man, aha, der ursprüngliche Pilgerweg oder Saumpfad oder was immer auch, muss auf dieser Seite hier entlang von hier sichtbar gewesen sein. Und vor allem sind es die großen Routen, Handelswege und Pilgerwege durch die Alpen, durch das Pustertal, aber wirklich quer durch die Alpen überall entlang. Es ist ja nicht nur Tirol ein sehr Christophorus-reiches Land. Kärnten hat auch über 500 Christophorus-Darstellungen. Aber das geht dann in die Schweiz, also quer durch die Alpen. Also.
Außer auf den Kirchen, wo findet man den heiligen Christophorus sonst noch? Er ist ja der Patron der Pilger, also wird er wahrscheinlich an Hospizen auch zu finden sein.
Ja, es ist so, auf den Kirchen natürlich hat er sich am ehesten erhalten, aber es gab viele Christophorus-Darstellungen, die wahrscheinlich im Laufe der Zeit durch Umbauten und so weiter verloren gegangen sind. Man hat eben auch Christophorus auf Profanbauten, man hat ihn an Stadttoren, das Ursulinentor in Bruneck hat heute noch eine Christophorus-Darstellung. Man hat Christophorus-Statuen in Kapellen, die berühmteste natürlich am Adelberg. Und man hat ihn auch gelegentlich auch innerhalb der Kirche dargestellt. Das ist vor allem in manchen riesigen spanischen Kirchen, sieht man ihn hauptsächlich im Innern der Kapelle, in Hospizen. In der Schlosskapelle von Schloss Tirol ist er gewissermaßen fast als persönlicher Schutzpatron der fürstlichen Familie dargestellt, in der oberen Kapelle. Und man hat auch Amulette und alle möglichen kleinen Darstellungen mit sich getragen. Also der Kult war wirklich, und man kann das ja heute noch sehen, denn Christophorus-Anhängsel und Plaketten und so weiter sind häufig auch in Autos heute zu finden.
Unser Land beschäftigen wir uns heute mit dem heiligen Christophorus und seiner Verehrung im Volksglauben. Sein Anblick sollte die Menschen vor der Mala Mors, dem plötzlichen und unvorhergesehenen Tod, bewahren, wie wir gehört haben. Deshalb ist er ja überlebensgroß an den Außenfassaden vieler Kirchen abgebildet, an denen wichtige Handels- und Pilgerwege vorbeiführten. Christophorus ist der Schutzheilige der Seeleute, Pilger und Reisenden, der Autofahrer und Chauffeure und ganz allgemein der Verkehrsteilnehmer. Er ist aber auch der Patron der Lastenträger, der Bergleute und Goldschmiede und auch der Gärtner, wohl wegen seines blühenden Stabes. Viele Patronate haben ihren Ursprung in den zahlreichen Legenden, die sich um den heiligen Christophorus ranken. So auch um sein Martyrium. 400 Bogenschützen sollten Christophorus im Auftrag des Königs töten, aber die Pfeile blieben in der Luft stehen. König Decius hielt das für Zauberei und wurde zur Strafe von einem Pfeil im Auge getroffen und erblindete, erzählt Volkskundler Siegfried de Rachewilz.
Da hat Christophorus, und das ist eben auch die Größe dieses großen Heiligen, der effektiv diese christliche Güte auch verkörpert, dem König gesagt, morgen werde ich sterben, nimm mein Blut und reibe es auf dein Auge und du wirst wieder sehen können. Und so geschah es auch, und deswegen ist Christophorus natürlich auch bei Augenleiden, Blindheit und so weiter wird er angerufen. Die Tatsache, dass er zwei Dirnen, die aus einem Bordell geholt wurden und ihn da im Kerker vom wahren Glauben abbringen sollte, die er natürlich eben auch bekehrt hat und die dann auch zu zwei Heiligen wurden. Also diese Tatsache macht ihn dann auch für sozusagen Liebesaffären und so weiter zuständig. Ich weiß nicht genau, warum er zum Patronat gekommen ist, dass er auch gute Träume schicken kann, dass man sich mit seiner Hilfe einer bösen Ehefrau entledigen kann. Jedenfalls, man weiß, und das ist belegt, dass Schatzgräber das Christoffelsgebet als wichtiges Moment bei der Schatzsuche eben eingesetzt haben. Und das hat damit zu tun, dass natürlich der Hüter der Schätze, das ist der Teufel. Und nachdem Christophorus den Teufel, wie wir wissen, ja eigentlich zum Teufel gejagt hat, also eben Macht über ihn hatte, stärker als der Teufel war, hat man eben gedacht, also Christophorus kann man auch hier einsetzen, dass er die Dämonen zwingt, einem zu zeigen, wo die Schätze verborgen sind.
Und dann hatten Sie erwähnt, dass er manchmal auch mit einem Brotkorb oder mit einer Tasche dargestellt ist, worin sich dann Brot befindet. Also wie kommt er jetzt zu diesem Attribut, also als Brotheiliger zu fungieren?
Das hat damit zu tun, dass sein Fest an den gleichen Tag fällt wie das Fest des heiligen Jakobus des Älteren, einer der Apostel, also ein wichtiger Heiliger. Und die Jakobus-Legende erzählt, dass eben Jakobus eines Tages irgendwie in ein Ehrenfeld hineingewandert ist, ohne es zu merken. Und die Bauern haben ihn dann gefangen und gepfändet und haben ihn erst dann freigelassen, nachdem er ihnen versprochen hat, dass er ihnen eine reiche Kornernte bescheren wird. Und so ist eben Jakob zu einem Brotpatron geworden und Christophorus ebenso. Und so sieht man eben dieses Brot aus dem Sack ragen. Das hat dazu geführt, dass sich vor allem in unserem Raum da so manch merkwürdiger Brauch oder Glaube entwickelt hat, über seine Fähigkeit gewissermaßen Einfluss zu nehmen auf das Gehen des Teiges. Und somit gibt es eben zum Beispiel in Meranzen, aber wenn man genau hinschaut, muss dieser Brauch viel verbreiteter gewesen sein, einen Christophorus, wo man deutlich erkennen kann, dass man aus seiner großen Zehe Mörtel herausgeschabt hat und diese Zehe musste dann immer wieder irgendwie zugemacht werden. Die Bäuerinnen haben sich nach der Messe einfach ein Körnchen von diesem Mörtel mitgenommen, denn das sollte den Krapfenteig recht wuchern machen. Das ist aber eben nur ein Aspekt, denn wir wissen aus mehreren Gerichtsprotokollen des 15. und 16. Jahrhunderts, dass man zu dieser Zeit auch noch häufig irgendwie mit der Farbe, vor allem mit dem Rot seines Mantels, zauberig getrieben hat. Also so heißt es dann, da wird eine gewisse Bärbel angeklagt und sogar ein Adliger wurde zum Tode verurteilt unter Leonhard von Völz, weil er eben ertappt wurde, wie er nachts ein großes Stück aus dem Bild des heiligen Christophorus herausschneiden wollte oder herausgeschnitten hat. Was genau damit geschehen sollte, ist leider nicht angeführt, aber es war halt irgendeine Art von Zauber.
Der heilige Christophorus gehört auch zu den 14 Nothelfern und ist ein tragender Heiliger. Gerade das Tragen von Lasten hatte vor der Mobilisierung bei uns im Gebirge eine ganz besondere Bedeutung, betont Volkskundler Siegfried de Rachewilz. Und er stellt hier einen entscheidenden Unterschied zwischen den Kulturen des Alpenraumes und des Mittelmeerraumes fest.
Im Mittelmeerraum, im römischen Raum der Antike war das Tragen verpönt. Ein freier Römer hat nicht getragen, das wurde den Sklaven vorbehalten. Bestenfalls eben durften Frauen etwas tragen, aber ein Mann hätte sich nie beim Tragen von irgendwas sehen lassen. Im Alpenraum hat man sich solche Vorurteile nicht leisten können. Hier musste jeder tragen und man hat also eine Strategie entwickelt. Das Tragen wird zu etwas Positivem. Das Tragen bringt Prestige. Der, der mehr trägt, ist mehr auch. Und bei den Prozessionen zeigt sich dann, die starken Burschen dürfen die Fahnen tragen. Es ist ein Privileg, bestimmte Statuen zu tragen. Auf der Mut hat derjenige, der am meisten Hocken eingetragen hat, einen Büschel von der Bäuerin bekommen. Den durfte er sich am Sonntag auf den Hut stecken. Und dann wussten die ganzen Mädchen im Dorf, wer ist derjenige, der am meisten getragen hat. Also es brachte Prestige und Ansehen. Insofern sind Gestalten, die tragen, wie eben Christophorus, aber auch die zwei Späher, die die Traube tragen, oder Simon von Kyrene, der Christus das Kreuz tragen hilft. Also das sind beliebte Motive in der Ikonografie, die wir hier im Alpenraum zu sehen bekommen.
Sie hören RAI Südtirol mit der Sendung Unser Land. Am Mikrofon ist Heike Czenett. Der Monat Juli ist reich an Gedenktagen bedeutender Heiliger. Ulrich, Benedikt, Maria Magdalena, der Apostel Jakobus der Ältere, die Eltern Mariens, Anna und Joachim und am 24. Juli Christophorus. Den heiligen Christophorus, den schauen wir uns heute ein bisschen genauer an, weil er einer der beliebtesten Heiligen im Alpenraum ist und auch bei uns an zahlreichen Kirchen zu sehen ist. Dargestellt ist er meistens als Riese mit einem langen, blühenden Stab, der das Christuskind auf seiner Schulter trägt und mit ihm durch das Wasser watet. Der Name Christophorus bedeutet Christusträger. Von seinen vielen Patronaten, bei denen er als Schutzheiliger angerufen wird, haben wir schon einiges gehört. Er wird auch gegen Feuer und Wasser gefahren, gegen Hagel, Unwetter und Dürre angerufen. Und er soll sogar gegen Seuchengefahr und Pest helfen, wie wir von Volkskundler Siegfried der Rachewils erfahren, Besitzer der Brunnenburg bei Meran.
Ja, eines haben alle diese Katastrophen gemeinsam, und das ist praktisch das Plötzliche, nicht? Und wir hatten schon gesagt, Christophorus hat irgendwie diese Macht gegen etwas, was plötzlich einbricht, eine plötzlich einbrechende Gefahr. Und zu dieser gehört natürlich ein zerstörender Hagelschlag, ein Gewitter. Und die Pest, die ist ja auch recht rasch die Menschen hinweggerafft. Und viele waren dann eben nicht vorbereitet. Also alle diese plötzlichen Gefahren, Muren, Unwetter und so weiter, gegen diese dachte man, hätte Christophorus eine besondere Kraft. Auch der Knoblauch, den man in seiner Tasche findet, deutet eben hier auf dieses Pestpatronat hin, denn Knoblauch galt wie eben auch andere Pflanzen, Christophorus, Kraut und noch einige Pflanzen, die nach ihm benannt sind und die sicherlich alles einst Mittel gegen die Pest waren.
Also jetzt von diesen vielen Patronaten des heiligen Christophorus zurück zu seiner Darstellung, also zur Ikonografie. Er watet ja durchs Wasser, also das erklärt sich aus der Legende, dass er eben die Menschen durch den Fluss getragen hat und eben Christus dann auch durch den Fluss getragen hat und sicher ans andere Ufer gebracht hat. Aber auf der Darstellung jetzt, auf der Christophorus-Darstellung, warten im Wasser alle möglichen Fabelwesen und sonstigen Figuren. Welche Figuren sind das vor allem und wie kommen die da überhaupt hinein in die Darstellung?
Das ist eine ein bisschen komplizierte Geschichte, aber wenn man es jetzt auf den Punkt bringt, für die Kirche war das Wasser ein gefährliches Element, beziehungsweise es hat das Unstabile dargestellt. Man hat auch in früheren Zeiten die Frauenfeindlichkeit der Kirche dadurch begründet, dass eben Frauen dem Wasser, dem Element Wasser zuzuordnen sind, dass man nicht sich auf sie verlassen kann, dass sie unstabil, dass sie eben beweglich sind und so weiter. Nicht? Also das zum einen. Und das führte dann auch zur großen Bedeutung zum Beispiel von Wasserwesen wie die Sirene, die eben genau dieses Schlüpfrige, dieses sich Bewegliche, dieses Verlockende dann eben auch verkörpert hat, die für die Kirche, also für die frühen Kirchenväter, sagen wir mal so, eben eine Gefahr darstellte. Eine Parallele dazu ist zum Beispiel auch die Angst, die eben die frühen Kirchenväter und auch Paulus zum Beispiel vor dem weiblichen Haar empfinden. Das ist ja auch etwas, was wellenförmig ist und das dann eben in Versuchung führen kann. Also vor solchen Dingen hatte man Angst. Das ist der Ausgangspunkt.
Also die Sirene kommt da vor. Wie ist sie denn dargestellt, üblicherweise da im Zusammenhang mit der Christophorus-Legende?
Ja, da haben sich dann die Künstler ziemlich gehen lassen und haben ihre Fantasie freien Lauf gegeben. Denn die Sirene, die ursprüngliche griechische Sirene, war ja eigentlich eine Vogelsirene und ist als halb Vogel und halb Frau dargestellt. Man kann eine solche Vogelsirene noch in St. Jakob in Castellaz zum Beispiel oder auch im Dom von Innichen betrachten. Aber ansonsten ist es dann die Meermaid geworden, die fischschwänzige Sirene. Die taucht erstmals so in gotischen Manuskripten auf, zunächst als einschwänzige Sirene. Und dann hat sich dieses Motiv der zweischwänzigen Sirene, die ihre Schwänze in die Höhe hebt und die neuerdings recht bekannt worden ist, weil sie Starbucks als Logo verwendet haben. Diese arme Sirene, die hat da einiges mitmachen müssen. Sie hat offensichtlich immer auch eine Ambivalenz. Einerseits kann sie auf Taufsteinen ein Symbol des lebensspendenden Wassers sein. Hier zu Füßen des Christophorus stellt sie fast immer nur die weltlichen Versuchungen und Verlockungen dar.
Die Sirene ist auch immer eine, die etwas weiß, also die ein Mehrwissen hat. Das ist ja im Prinzip nichts Schlechtes, aber warum wird die Sirene hier mit ihrem Wissen immer negativ behaftet?
Das hat mit der Tatsache zu tun, dass wir in der frühchristlichen Zeit eine Situation hatten, wo sich die Kirche etablieren musste und daher die größte Gefahr eigentlich in abweichenden Auslegungen der Bibel lag, also in der sogenannten Irrlehre, in der Häresie. Und da waren sehr gelehrte Leute, die einfach anderer Meinung waren oder die die Bibel anders ausgelegt haben, die also ein großes Wissen hatten, aber die für die etablierte Kirche eine Gefahr darstellten. Also hat man schon auch versucht, die Interpretation der Heiligen Schrift wirklich als ein Monopol der Kirche. Und insofern wird dann die Sirene zusammen mit den Kentauren in den früheren Bestiarien zum Inbegriff der Irrlehrer, der Häresie. Also von Menschen, die viel wissen und vor allem es auch verstehen, dieses Wissen in einer überzeugenden, verlockenden Art vorzubringen. Es heißt ja da im Physiologus, diese sind wie Wölfe im Schafspelz, sie mischen sich unter das Volk und so haben sie bald einmal vor allem die einfachen Geister verführt. Also ist das Wissen der Sirene in diesem Fall ein negatives Wissen.
Thank you.
Bei uns in Südtirol gibt es viele, zum Teil noch sehr gut erhaltene Christophorus-Fresken an den Außenfassaden zahlreicher Kirchen und Kapellen. Interessant sind bei der Darstellung besonders die Fabelwesen und fantastischen Figuren, halb Mensch, halb Tier, die sich im Wasser tummeln, durch welches der Riese Christophorus mit dem Christuskind auf seiner Schulter wartet. Eine Sonderrolle nimmt dabei die doppelschwänzige Fischsirene ein, halb Frau, halb Fisch. Einerseits steht sie für das verführerisch-weibliche und für das tödliche Wissen, die Irrlehren, die Menschen vom rechten Glauben abbringen sollen. Andererseits verkörpert die Sirene aber auch das lebensspendende Element des Wassers. Und als solche ist sie oft auch auf Weihwasserkesseln dargestellt. Die Figur der Sirene hat also immer etwas Ambivalentes in ihrem Wesen und gehört einer Art Zwischenreich zwischen Tod und Leben an, wie uns Volkskundler Siegfried de Rachewils erklärt.
Im Portal der Schlosskapelle von Schloss Tirol finden wir die Sirene genau dort, an der Stelle, wo im Taufritual der Exorzismus vorgenommen wurde. Und da ist es eigentlich die lebensspendende Kraft des Taufwassers. Nur das Taufen, die Taufe selbst, wurde ja auch als eine Art Übergangsritual verstanden, wo man in den Tod Christi eingetaucht wurde, durch den Tod Christi eben auch wieder an der Auferstehung teilgenommen hat. Also man ist gestorben, sozusagen die alte Hülle ist gestorben, hat die alte Hülle abgeworfen und ist neu geboren, nicht? Also die Getauften sind die Neugeborenen. Insofern ist hier eben ein Sterben und Wiederauferstehen etwas, was die Taufe letztlich durch das Taufwasser und durch das Feuer auch, vergessen wir das nicht, die Kerze wird ja in Taufwasser eingetaucht. Diese ganze recht theologisch auch komplizierte Symbolik vereint sich hier in einer Figur und man muss schon davon ausgehen, dass die meisten Menschen eigentlich jetzt nicht unbedingt sich bewusst waren, wie komplex und kompliziert die Symbolik der Sirene eigentlich ist.
Christophorus wird ja auch eigentlich sinnbildlich getauft. Das kleine Christuskind, das er hinüberträgt, wird immer schwerer, schwerer, schwerer und drückt ihn fast ganz unter das Wasser. Also da wird sozusagen eine Taufe vollzogen.
Also in der Vita ganz wörtlich wird effektiv Christophorus getauft, ist ja im Wasser, also die Flusstaufe war ja so und anders üblich. Und die ganze Legende des Christophorus kann als eine Allegorie der Taufe verstanden werden, denn der Mensch muss zuerst gewissermaßen eben sterben, er muss seine sündige Gestalt verlieren und taucht dann gewissermaßen unter und kommt dann wieder zum Leben, so wie auch dieser tote Stab dann eben Blüten treibt. Also die ganze Symbolik spielt auf das wiederbelebende Ritual der Taufe hin.
Außer der Sirene tummeln sich ja noch andere Fabelwesen im Wasser, also zu Füßen des heiligen Christophorus und umschwimmen ihn. Welche sind da noch zu nennen?
Ja, also da kann ich nur raten, einmal zum Beispiel nach Weitental zu fahren oder nach Albions oder Meransen. Aber praktisch auf jedem Christophorus-Bild, auch im Kreuzgang vom Brixen zum Beispiel, tummelt sich eine Dämonenwelt, Fabelwesen, die zum Teil der Fantasie des Malers entspringen, zum Teil sich wieder anlehnen an schon vorhandenen Dämonendarstellungen. Meistens sind es Wesen, die sich selbst verschlingen. Das Motiv eben der Ohnmacht des Bösen wird hier hervorgehoben, denn das Böse kann nichts Neues erzeugen, ist unfruchtbar, es verschlingt sich selbst. Es ist verkehrt, in Brixen reitet eine hornblasende Hexe auf einem Monstrum. Und man sieht vor allem, und das ist recht häufig, eben auch diese Fabelwesen mit Musikinstrumenten. St. Sigmund zum Beispiel, da spielen zwei Sirenen sogar an einem Harmonium und einer Flöte und man sieht dreiköpfige Geiger und so. Was sagt uns das? Es sagt uns ganz einfach, dass die Kirche hier wiederum auf eine simple Weise die Menschen warnen wollte vor den Versuchungen weltlicher Freuden. Also Musik und Tanz waren natürlich der Ort, wo der Teufel, das geht ja auch aus den Sagen hervor, sich dann da drunter gemischt hat und die Seelen dann verführt hat. Also das Meer, das Wasser stellt einfach den Mundus und das Weltliche da und dieses Wasser ist voller Gefahren. Man kann an jeder Ecke von irgendjemandem irgendwie in die Irre geführt werden. Das ist, was diese Monstra darstellen. Da finden wir aber auch oft sehr lustige, ironische Bemerkungen, denn man findet zum Beispiel auch einen Seebischof oder einen Seemönch. Und das deutet darauf hin, dass man sich sehr wohl bewusst war, dass nicht unbedingt alle, die in der Kirche tätig waren, unbedingt alles Heilige waren, nicht? Und so hat man sich eben auch ein bisschen lustig gemacht.
Fast nie fehlt auch so ein Kapuzengeist, also ein Genius Cucullatus. Welche Erklärung gibt es für diese Figur?
Ja, das ist der Einsiedler, der praktisch in der Legenda dem Christophorus gesagt hat, also was er zu tun hat. Aber es gibt hier effektiv eine merkwürdige Funktion, denn er hält dann meistens auch so eine Lampe, eine Laterne nach oben, ist aber selbst blind und er trägt häufig eben eine Kapuze. Und dazu kommt, dass man ihn in bestimmten Zeitpunkten als Kukufas bezeichnet hat, ein sonst fast unbekannter Heiliger. Und dieser Kukufas erinnert eben hier an den Cucullus. Der Cucullus, das ist die Kapuze, die wiederum auf das Verhülltsein hinweist, die eben das Verborgen, das Verhülltsein symbolisiert. Und das ist ja eigentlich eine fast allgegenwärtige Metapher für Sterben. Sterben heißt verborgen, verhüllt sein. Das Wort selbst, Leichnam, hat eben mit dem Leichentuch zu tun. Man ist also in dem Sinn verborgen, verhüllt. Und bei manchen Darstellungen, auch schon vor christlicher Zeit, sieht man so kleine Genie, so kleine Zwerge mit Zwergenhauben, die eben auf die Unterwelt hinweisen. Das denkt sich wahrscheinlich keiner, wenn er sich so einen Gartenzwerg da hinausstellt, dass das möglicherweise eigentlich eine Abstammung vom Genius Cucullatus ist, nämlich von einem eigentlich Todesdämon bzw. Dämon der Unterwelt.
Die Christophorus-Darstellung kann man also als Allegorie der Taufe lesen. Christophorus kommt durch das Eintauchen in die Unterwelt, durch die Berührung mit dem Tod, der im abgrundtiefen Wasser lauert, wieder herauf ans Licht und wird zu neuem Leben geboren. Das einfache Volk wusste natürlich nichts von diesen spitzfindigen und oft komplizierten theologischen Interpretationen. Die Menschen betrachteten die Christophorus-Darstellungen aus ganz einfachen, praktischen Gründen, sagt Volkskundler Siegfried der Rachewilz.
Klar, also das Volk hat sicherlich jetzt diese theologischen Fragen nicht jetzt unbedingt in den Vordergrund gestellt. Ihnen war wichtig, dass, wie gesagt, der Christophorus sie vor dem jähen Tod schützt. Es war wichtig, dass, wenn man am Arlberg von der Christophorus-Statue ein Stückchen heruntergeschnitzt hat, dass das vor Heimweh geschützt hat, nicht? Das haben die Schwabenkinder vor allem auch gemacht. Also praktische Dinge natürlich, die im täglichen Leben einen Unterschied gemacht haben, ob das jetzt der Krapfenteig, der da besser geht, oder ob das gute Träume sind. Man hat auch zum Christophorus, denn die Frauen haben für einen guten Ehemann wiederum, also alles Dinge, die natürlich für den Menschen eine große Bedeutung hatten und wo man in dieser Gestalt dieses Christophorus wirklich einen mächtigen Fürsprecher gefunden hat.
Die große Beliebtheit des heiligen Christophorus zeigt sich ungebrochen bis heute, denn er wird nach wie vor verehrt, also vor allem auch als Schutzpatron für die Autofahrer.
Ja, das ist natürlich, das entspricht einem menschlichen Bedürfnis nach Schutz, vor allem eben vor plötzlichen, unerwarteten Katastrophen und Unheil. Und die Tatsache, dass das Zweite Vatikanische Konzil ihn aus der kanonischen Liste der Heiligen gestrichen hat, da hat die Kirche selbst verstanden, dass das eigentlich nicht so unbedingt das Wahre war, denn man hat ihn jetzt wieder ins römische Martyrologium eingefügt. Christophorus ist einfach eine Haltung und diese menschliche Haltung, wo man sich eben andächtig auch an einen Schutzpatron wendet. Diese Haltung, die ist einfach auch für alle Menschen lebensnotwendig. Und wir brauchen dieses Gefühl, dass es eben einen Schutzengel gibt oder eben so eine starke Figur, die selbst sozusagen vielleicht uns Kraft vermittelt. Und man könnte sagen, dass zum Beispiel die Christophorus-Bruderschaft eine Frühform der Bergrettung war. Heute werden in Tirol zum Beispiel Hubschrauber der Bergrettung nach ihnen benannt und überall dort, wo Menschen anderen Menschen helfend bei Gefahr eintreten, da wird häufig auf den Christophorus Bezug genommen, beziehungsweise sein Bild irgendwie fast als Logo verwendet.
Diesen Sonntag, 24. Juli, wird vielerorts, auch bei uns in Südtirol, der Christophorus-Sonntag gefeiert. Dabei werden die Fahrzeuge gesegnet und die zahlreichen Autofahrer und Verkehrsteilnehmer danken und bitten für unfallfreies Fahren. In unser Land haben wir uns heute mit der Legende, der Darstellung und dem Volksglauben rund um den heiligen Christophorus beschäftigt. Dazu haben wir uns mit Volkskundler Siegfried der Rachewilz unterhalten, Burgherr auf der Brunnenburg. Der Rachewilz hat sich schon vor längerer Zeit in einem sehr interessanten Artikel mit der Figur des heiligen Christophorus beschäftigt. Der Titel lautet »Der Riese, der Einsiedler und das Meerweibchen«, ein Beitrag zur Ikonografie des heiligen Christophorus und der Sirene. Erschienen ist dieser Artikel 1975 in der Kulturzeitschrift »Das Fenster«, Jahrgang 9, Heft Nummer 16. Nächste Woche, da schauen wir dann einem Restaurator über die Schulter. Zurzeit werden nämlich in der Stiftskirche in Bozen-Griers die Deckenfresken und Ölbilder von Martin Knoller gereinigt und sonstige Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Unser Land, die Sendung zur Landeskunde, hören Sie immer am Donnerstag um 18.05 Uhr und in zwei weiteren Ausstrahlungen am Samstag um 10.05 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr hier auf Rai Südtirol. Zum Nachhören finden Sie auch das Podcast auf der Internetseite von Rai Südtirol. Für heute verabschieden sich ganz herzlich Stefan Piazzi an der Technik und Heike Cenett am Mikrofon. Kommen Sie wohlbehalten durch den Straßenverkehr.